Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe.
Guten Tag.
Hallo.
Herzlich willkommen da draußen zu Lost in Vinyl. Diesmal wieder ein kurzes Mal eben. Wir sind mal eben zusammengekommen, Libras. Hallöchen.
Das ist mein erstes Mal.
Wir nennen das deine mal eben Entjungferung.
Das wollte ich jetzt gerade nicht so sagen.
Wir sind ja ab 12, da darf man das sagen.
Okay. Ne?
Okay. Also deine Unschuld hast du ohnehin schon lange verloren, Libras. Deswegen tut's mir leid. Da musst du jetzt einfach
Meine Unschuld habe ich verloren, als ich Christina Aguileras Dirty abgefeiert habe damals. Mhm. Mindestens genauso lange her ist es wie das, worum es heute geht, glaube ich.
Grob.
Das kommt hin.
Genau, wir wandern nämlich heute in ein, mit dieser mal eben Folge, zurück in das Jahr 2001.
Die Tragweite, dass wir jetzt hier heute sitzen und darüber sprechen, kann ich eigentlich irgendwie auch gar nicht in Worte fassen. Also für mich ist das jetzt ein ganz, ganz, ganz besonderes Ereignis auch, muss ich sagen.
Es ist das Ende eines langen vinylen Traumas, das der Nibras, seitdem er Platten sammelt, mit sich herumträgt. Vielleicht.
Ah, Trauma würde ich es nicht nennen, aber es ist ich glaube, die meisten wissen ja schon, worum es geht, weil sie es ja beim Anklicken der Folge schon gesehen haben. Aber deswegen kann ich ja jetzt auch so ein bisschen schattenhaft darüber reden. Aber das passiert ja selten, dass der Heiligste der heiligen Grale im Plattenuniversum, dass man da nochmal irgendwie die Chance bekommt, seine Finger dran zu kriegen. Und dass das sich jetzt so ergeben hat und auch irgendwie so auch letztendlich aus heiterem Himmel passiert, ne? Also es ist kein so richtig rundes Jubiläum, es gab kein Ereignis, was das nochmal irgendwie rechtfertigte und dennoch ist es passiert und das ist irgendwie, das macht es irgendwie noch geiler, finde ich. Und ja, das Ganze wird auch verbunden sein mit super viel Spannung, weil es wird gleich ein für mich sehr nervenzerreißendes Unboxing geben.
Oh mein Gott, ja.
Mal eben gab es noch kein Unboxing innerhalb des Mal
eben. Innerhalb des Mal eben gab es noch kein Unboxing. Ja. Und bevor wir jetzt lange drum rumreden, es haben ja alle schon gelesen, es dreht sich natürlich um Daft Punk's Discovery Reissue.
Oh mein Gott.
Im Design der super begehrten japanischen Version, die Nibras schon seit, man kann es ja so sagen, mehreren Jahren immer schon wieder hier bei Lost in Vinyl als seinen heiligen Gral angesprochen hat. Und wir nutzen diese Folge, um nicht nur diese Schallplatten zu unboxen, man muss sagen Schallplatten, ihr alle wisst, Nibras hat sie öfter bestellt, sondern auch, um einfach nochmal dieses großartige Werk der Hausmusik so ein bisschen hervorzuheben, ein bisschen zu worshipen. Und das machen wir heute. So sieht's aus.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie viel wir auch aufmachen werden von den Platten, weil ich noch nicht sicher bin. Es hängt so ein bisschen auch von den Umständen ab.
Okay.
Was sich dann gleich zeigt, wenn ich hier die Pakete öffne.
Okay.
Das wird auf jeden Fall ganz besonders, trotzdem. Und ja, wer vielleicht hier länger schon zuhört bei Lost in Vinyl, der weiß ja, dass das, ja, mir fällt es immer schwer zu sagen, mein Lieblingsalbum, aber das ist, glaube ich, wenn ich mich entscheiden müsste, ich darf nur ein einziges Album auswählen, eine einzige Platte, eine einzige CD oder Dateihaufen auf der einsamen Insel, wie man ja immer so schön sagt, dann wäre es, glaube ich, schon dieses hier.
Also mir ist so im Laufe der, dass ich mir mal so ein paar Infos zusammengesucht habe zu der Platte, das habe ich vorhin auch schon zu Nibras gesagt, auch nochmal klar geworden, mit was für einem Meilenstein wir es hier zu tun haben. Nicht nur ein wichtiges Album in der Karriere von Daft Punk, auch ein ganz, ganz wichtiges Album, ja, in der elektronischen Musik. Und man blickt mit großem Respekt und das hoffentlich macht ihr vielleicht auch ein bisschen mehr nach dieser Mal-Eben-Folge. Gleichzeitig drücken wir natürlich alle 25 Daumen, die wir haben, dass die Version, die der Niemals hier gleich auspackt, auch unversehrt sind.
Das könnte auch genau. das könnte auch so ganz böse enden, diese Folge.
Ja.
Deswegen zögern wir das vielleicht noch ein bisschen raus.
Ja.
Ich habe in Vorbereitung auf die Folge auch noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie das so damals zustande kam, dass ich diese Musik gut fand. Ich glaube, grundsätzlich habe ich Around the World von Daft Punk vom Debütalbum schon auch mitbekommen und diesen Song auch zelebriert, aber der war ja schon noch mal ein paar Jahre vorher. Ich bin mir gerade nicht sicher.
Um genau zu sagen,
96, ne?
Ja, das Debütalbum Homework von Daft Punk erschien 5 Jahre vor Discovery und Discovery ist im Jahr 2001 erschienen.
Also Discovery war sicherlich mein Einstieg zu Daft Punk und Around the World habe ich mitbekommen, aber nicht das gesamte Debütalbum. Dafür war ich zu dem Zeitpunkt, 1996, war ich 7 Jahre alt. Dafür war ich zu jung. Aber dennoch habe ich das gehört. Aber ja, 5 Jahre in Kind- und Jugendzeit ist einfach so eine lange Distanz, dass man das sowieso nicht so einfach miteinander assoziieren kann. Und es war aber, glaube ich, 2001 meine Hardcore TV-Musiksenderzeit, wo man sehr, sehr viel mitbekommen hat, wo auch natürlich Musikvideos sehr prägend waren und mich hat, glaube ich, auch die Anime-Aufmachung der Musikvideos auf Basis von diesem Interstellar 5555-Film bei den Daft Punk Single-Auskopplungen extrem mitgenommen, also im positiven Sinne. Dass mich das auch visuell sehr, sehr gereizt hat und am Ende dazu geführt hat, dass das ja wirklich mein erstes Album damals war. Ich hatte vorher einiges so an Maxi-CDs und es war auch die Zeit, wo auch mal gebrannte CDs verteilt worden sind, sodass man auch vieles nicht als Originalversion hatte. Und das war wirklich die erste Original-CD, wo ich ganz genau mich noch erinnern kann, wie wir damals mit der Familie zum Mediamarkt gefahren sind und ich die mitgenommen habe. Und ich habe die leider nicht mehr. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Vielleicht ist die noch irgendwo bei meinen Eltern irgendwo in Verschollenheit geraten, wird aber nicht mehr im Greatest Condition sein, weil ich die natürlich zum Erbrechen gehört habe damals. Und für mich war das super spannend, kann ich mich noch erinnern. Ich habe damals im Keller gewohnt, hatte ich quasi so mein Zimmer. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich die Songs entdeckt habe, die man nicht auf MTV oder im Radio hören konnte. Also es war ja die Single-Auskopplungen One More Time, Aerodynamic, dann Digital Love und ich glaube noch
Harder, Better, Faster, Stronger.
Das waren so die 4, die so nach und nach kamen. Und alles danach fand dann nicht mehr im Musik-TV statt. Also ab Track 5 begann für mich so das Neuland. Und ich weiß noch, wie krass das war, das alles so zu entdecken und zu zelebrieren und sich damit auch erstmal anzufreunden. Und ich weiß, als Kind oder Jugendlicher war natürlich aufgrund der Single-Auskopplung die erste Hälfte des Albums mein Lieblingsteil. Und mit dem Älterwerden wurde es tatsächlich mehr die zweite Hälfte des Albums.
Das ist tatsächlich auch so, wie ich mir jetzt noch mal angelesen habe, dass auch gerade die Tracks, die eben nicht, wie du schon sagtest, so im Mainstream standen, im Nachhinein über die Jahre unter musikhistorischen Menschen, Feuilletonisten und einfach nur House-Fans die größte Reputation bekommen haben. Weil sie auch technisch, sample-technisch und vom Kreativitätsgrad her tatsächlich Meilensteine waren und Tabus gesprengt haben und somit natürlich auch eine entsprechende spätere Rezeption und auch höheren Respekt nochmal bekommen haben. Aber ich habe mal so ein paar, zum Reinkommen nochmal so ein paar Facts über das Album, habe ich mir extra rausgeschrieben. Also gerade gesagt, Discovery, das zweite Album von Daft Punk, erschien im Jahr 2001. Es ist
Kannst du noch den Monat sagen? Hast du das auch noch?
Das habe ich leider nicht.
Okay.
Es ist ein Riesenhit gewesen. Es ist in der Rezeption, aber am Anfang zumindest oft schlechter weggekommen als Homework. weil eben der Band nachgesagt wurde, sie hätte ihren Stil nicht konsequent weitergeführt, sondern ein bisschen so eine Abkehr aus dem Chicago House, der noch sozusagen in Homework stattgefunden hat, zu etwas Neuem, was noch gar nicht so eine richtige Bezeichnung hatte. Das Album ist trotzdem in Deutschland auf Platz 5 der Albumcharts gelandet. In Frankreich auf Platz 3 nur und in den USA auf Platz 23. Also ein veritabler Charterfolg, aber jetzt kein absoluter Oberknaller. Über die Jahre an Albumverkäufen hat es sich sehr, sehr gut verkauft. Es ist insgesamt ungefähr 2 Millionen Mal über den Ladentisch gegangen in unterschiedlichsten Formaten und konnte in Deutschland auch Gold gewinnen und in Frankreich sogar 3-mal Platin. Das war dann wahrscheinlich so ein bisschen der Frankreich-Bonus. Ne?
Und natürlich haben die im Nachhinein noch sehr viele sehr erfolgreiche Alben rausgebracht, die dazu führen, dass Leute dann wieder zurückgreifen
Absolut.
Auf vorige Erfolge. Ne?
Und, absolut.
Ich glaube, dass durchaus es auch welche Hörer gibt, die vielleicht bei einem späteren Album eingestiegen sind mit Daft Punk und dann aber das entdeckt haben und vielleicht trotzdem zum Lieblingsalbum erkoren haben.
Ja, es ist das Album und das finde ich auch ganz spannend, wo du gerade gesagt hast, Discovery ist sozusagen deine Daft Punk-Erfahrung, also die ersten Songs und das erste Album, was du am Stück so wirklich als Album wahrgenommen hast. Deswegen interessiert mich das mal, wie du Daft Punk jetzt im Nachhinein auch, wie du Homework bewertest und so weiter. Weil Discovery war auch das Daft Punk-Album, mit dem die beiden, wie heißen sie noch?
Thomas Bangalter und Guy Homem Christo.
Wahnsinn. Guy Manuel, oder?
Guy
Manuel Homem Christo, egal.
Ja, das kann sein.
Das Album, mit dem sie ihre Identität gefunden haben. Um es sozusagen, mit Discovery sind sie zu Robotern geworden. Zu dem, was heute die Popkultur geprägt hat. Jeder kennt Daft Punk, die beiden Roboter mit den Helmen. Das hat es vorher nicht gegeben auf Homework und auf den ganzen Singles und Remixen, die sie vorher rausgebracht haben, mit denen sie auch schon sehr, sehr, sehr erfolgreich waren. Aber da hatten sie einfach diese Idee noch nicht. Und die Helme waren eigentlich auch nur eine von vielen weiteren Ideen zur Verschleierung. Denn das Interesse daran der beiden Musiker, dass sie sozusagen ihre Künstleridentität so ein bisschen aus ihrem Privatleben raushalten wollen, das hat es in der Tat schon immer gegeben. Und so haben die beiden experimentiert auf ihren Bühnenauftritten, immer schon. Sie hatten, keine Ahnung, Strumpfhosen über den Köpfen, haben sich das Gesicht komplett blau angemalt, haben sich in Alufolie eingewickelt, irgendwelche Monstermasken, asiatische Ninja-Masken getragen. Es war schon immer so ein Thema, dass sie eigentlich sich so ein bisschen verstecken wollten als Persönlichkeiten vor ihrem Erfolg. Und die Helme waren nur eine von vielen Ideen, die dann mit Discovery kamen. Wir alle wissen, was draus geworden ist. Ne?
Ja, das hat sich natürlich dann durchgesetzt und ist natürlich zu einem Popkultur-ikonischem Symbol geworden, diese Helme. Ne? Also wird auch so eine Ewigkeit überdauern, dieses Symbol.
Und ich glaube auch dieses Maskieren an sich, ich meine, ich habe mal überlegt, wo kommt das her? Ob man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Madlib sich anguckt, den Rapper, ist der früher gewesen? Ja, der war maskiert. Oder weiß ich nicht, Sido und Crow in Deutschland maskiert. Ob das irgendwie.
Du meinst MF Doom, oder?
MF Doom, ja, Madlib ist immer jemand anders, genau. Mit Rap habe ich es ja nicht so. Das hat es immer mal wieder gegeben, aber ich glaube, so kultig wie bei Daft Punk ist es nie wieder gewesen und nie geworden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der ein oder andere sich das vielleicht ein bisschen abgeguckt hat.
Mhm. Ey, es ist immer aber auch ein cooles Ding, wenn Leute das machen. Also es hat auch, finde ich ja, irgendwie auch so was Interessantes, Positives, dass derjenige ja damit auch sagt, ich kann darauf verzichten, im privaten Umfeld erkannt zu werden. Ich glaube, viele wollen das gar nicht. Viele wollen, dass irgendwie ihr Gesicht irgendwie bekannt wird und wollen, dass, egal wo sie reinlaufen, alle sofort wissen, das ist XYZ. Natürlich, irgendwann gibt's so Situationen, wo sich viele Promis, glaube ich, wünschen würden, das auch einmal kurz abschalten zu können, aber darauf komplett verzichten wollen die meisten wahrscheinlich trotzdem nicht.
Das stimmt.
Und das so als Statement, gerade wenn man so erfolgreich ist, finde ich schon immer eine große Sache. Finde ich richtig cool.
Ja. Und da gibt es übrigens auch ein kleines Anekdötchen dazu, das habe ich noch gesehen. Die haben sich eine Geschichte dazu ausgedacht, warum sie denn jetzt Roboter sind. Und zwar haben Daft Punk damals erzählt, oder das gehörte so ein bisschen zur Erzählung von Discovery dazu, und zwar folgendes. Im September 1999 um 9.09 Uhr sei bei Daft Punk im Studio ein Sampler explodiert und dadurch wurden sie zu Robotern. Das war sozusagen die Geschichte, die sie damals für das Konzept Discovery sich überlegt haben. Wer weiß, wenn sie gewusst hätten, dass die Rest ihrer Karriere mit Helmen rumlaufen, hätten sie sich vielleicht noch ein bisschen was anderes überlegt. Aber das war damals das, was erzählt worden ist.
Ja.
Ja, und Discovery ist ein Album, wie gesagt, was sich wegbewegt vom klassischen Chicago House, ja, zu einer Mischung aus Disco, Synthpop und House. Das ist so die, weiß nicht, ob es das trifft, aber das sind so die musikalischen Stile, die wir auf Discovery finden.
Ja, vor allem die Disco-Elemente, ne? Das ist ja das, was sich ja auch nachher langer Zeit fortsetzen wird und dann in Random Access Memories seinen Höhepunkt erreicht. Aber das lässt sich bis hierhin zurückverfolgen. Das ist schon auf jeden Fall eindeutig.
Und auch wie krass das ist. Aber da kommen wir vielleicht kommen wir vielleicht dann später noch mal ein bisschen zu.
Ja, sollen wir mal die Platten angucken?
Okay, wir gucken die Platten an. Also, vielleicht noch mal zwei Worte dazu. Für alle, die jetzt das ganze Trimborium nicht so mitbekommen haben. Also, es gibt ja ein europäisches und weltweit eine weltweit vertriebene Version von Discovery. Da ist einfach das Coverbild so ein Daft Punk-Schriftzug, so ein Splash, der irgendwie so in Neon leuchtet auf so einem schwarzen Hintergrund. Hat jeder mal gesehen, das Cover. Diese Version, die Nibos gleich unboxt, ist die damals, also ein Reissue, der damals nur in Japan veröffentlichten Version von Discovery. Und auf diesem Cover sind die Anime-Figuren zu sehen, die wir auch in allen Musikvideos, Nibos hat gerade die 4 Single-Auskopplungen angesprochen, wiederfinden. Diese Anime-Figuren, um die sich hinterher auch der Film Interstellar 555 dreht. Ja, ihr seht das jetzt in den Shownotes, das Coverart. Das Ganze basiert auf dem Zeichenstil des japanischen Manga-Zeichners und Anime-Menschen Leiji Matsumoto. Damals, Anfang der 2000er, ein sehr bekannter und beliebter Zeichner von Comics und Animes. Und Daft Punk fanden den auch toll und haben deswegen ja diese ganzen Videos von ihm zeichnen lassen. Und weil er eben Japaner war, offensichtlich auch diese spezielle Version des Albums in Japan veröffentlicht. Für viele Menschen der Heilige Gral. Schlechthin.
Ja, die war halt ja einfach so exklusiv und man sucht ja immer auch so nach dem Besonderen und du hast es ja gesagt, dieses Album war vorher, es gibt's nur mit dem einen Cover, es gibt keine verschiedenen Pressungen in verschiedenen Farben, sodass es da keine so Merkmale gab, wo sich das hervorheben kann und dadurch, dass auch der Bezug über das Artwork und den Musikvideos zu Japan herrscht, ist ja auch dann ja die japanische Version nochmal zusätzlich irgendwie emotional behaftet und ja, es gab natürlich, als Daft Punk sich aufgelöst haben, ich krieg's gerade nicht mehr hin, welches Jahr es war, ob es 2019 war.
Ich glaube, mindestens 2020, okay, ne?
Müssen wir
nochmal nachgucken.
Ist aber schon ein paar Jahre her und damals habe ich ja drauf gehofft, dass es ein Repress geben wird, kam aber nicht und das ist das, was ich eben meinte, jetzt so völlig überraschend und aus heiterem Himmel dann die Ankündigung, dass Discovery als Repress der Japan-Edition nochmal kommt. Und ja, wir haben hier welche in den Händen. Ich habe jetzt hier in der Hand zum Glück eine makellose, ohne irgendwelche Schäden, keine, also zumindest jetzt noch sealed, ohne irgendwelche erkennbaren Schäden, die schwarze Version.
Sehr
gut. Das hier ist die Black Edition.
Das erkennt man übrigens alleine schon am Obi, der ist nämlich rot. Mhm. Bei der goldenen Version ist der Gold. Das habe ich rausgefunden durch meinen Rumnörden. Übrigens, kurz zur Komplettierung, Daft Punk haben sich 2021 erst aufgelöst. Habe ich gerade nachgeguckt.
Mir kommt es länger vor, aber die Corona-Zeit ist ja immer so ein bisschen verzerrt. Genau. Und ja, wir gucken jetzt erstmal, was hier noch in dem Karton ist, weil es war ja so, die Platte wurde released über den offiziellen Def-Punk-Shop, den es in verschiedenen Nationen gibt. Leider nicht in Deutschland, den gibt es in UK, in Frankreich, ich glaube, Australien und USA, glaube ich.
Ne? Glaube ich auch, ja.
Und das war ja fast schon dramatisch. An dem Tag, als das kam, war ich bei der Arbeit und deswegen habe ich das nicht sofort mitbekommen. Und dann war die UK-Version schon ausverkauft und ich habe dann noch eine aus Australien bestellt. Und weil ich aber Angst hatte wegen der weiten Strecke, habe ich gesagt, ich versuche noch irgendwie an eine aus Frankreich zu kommen. Und die habe ich über jemanden, den ich kenne, in der Schweiz bestellen können, weil in die Schweiz konnte man aus dem Frankreich-Store auch shippen, aber nicht nach Deutschland. Der Frankreich-Shop hat exklusiv nur in französischsprachige Länder geshippt. Das war ein bisschen strange, weil in den anderen Ländern gab es diese Reglementierung nicht. Mhm. Warum auch immer, bisschen doof. Und deswegen konnte ich den Frankreich-Shop nur über quasi Hilfe von jemand anderen bedienen. Und die Person hat mir, hat gesagt, ja, soll ich sie einfach einfach ungeöffnet weiterleiten? Und ich habe gesagt, mach's doch noch mal in noch einen anderen Karton noch mal rein. So einfach, weil ich Angst um den Karton hatte, dass der irgendwo in einem Briefkasten gepresst wird, ja, oder an der Ecke irgendwie gedötscht wird. Und jetzt habe ich deswegen hier diesen riesen Karton liegen und darin ist noch mal ein Vinylkarton. Und das machen wir auf. Aber ob wir die Platte auspacken, weiß ich noch nicht, weil ich vielleicht noch gucken will, wie die andere ist, die australische. Die ist nämlich noch auf dem Weg.
Okay, wir können ja gleich zumindest dann schon mal da aber reinlunzen. Ja. Und vielleicht machen wir das so, wir unboxen jetzt ein bisschen, wenn du einverstanden bist. Ja. Und dann überlegst du, wie weit du weitermachen willst. Und in der Zwischenzeit gibt es noch ein paar Facts über Discovery.
Ja, also aber ich habe schon das Messer gezückt.
Mhm. Oh, ich eigentlich, muss jetzt durchatmen. Eigentlich, Nebras, kriegst du eine Unboxing-Melodie dazu, oder? Das gehört doch dazu, ja, hier bei Lost in Vinyl.
Ich muss, das tät mir jetzt gut, weil ich bin jetzt wirklich sehr aufgeregt.
Okay, dann bin ich natürlich mal wieder schlecht vorbereitet. Ah!
Das Lost in Vinyl Unboxing.
War noch nie so aufgeregt bei einem Unboxing.
Ich bin sehr gespannt, Nebras, wirklich. Aber den großen Karton, den kannst du, denke ich, erstmal völlig ohne Sorgen öffnen, weil da drinnen wird ja, ne, genau.
Wow, so. Hier ist sogar, die Person hat netterweise sogar so Luftpolster drum gemacht.
Sehr gut. Ich habe selten so ein großes Paket bekommen. Ich habe mal, wenn ich mal aus Japan was bestellt habe, bei HMV oder so, dann kommt das manchmal. Oh, ah, da ist das Ding. Aber sieht doch gut aus, Herr Mann.
Der Karton sieht gut aus.
Mhm. So, der große Karton ist ab und jetzt hat der Nebras tatsächlich das mit dem Original Versandaufkleber bestückte Vinylversandkartönchen hier und reißt das jetzt auf. Ich muss es jetzt leider hier kommentieren, weil Nebras ist.
Ich krieg hier Waffen.
Das ist ungefähr so, als wenn, weiß ich nicht, als wenn er sich mit Gravy Train geeinigt hätte, nur billiger.
Weißt du, ich krieg bei Social Media immer so Videos angezeigt von Leuten, die so Pokémon-Packs aufreißen, die schon so 25 Jahre alt sind, wo ein so ein Päckchen Karten tausende Dollar kostet, weil da vielleicht irgendwie so ein heiliges Glurak oder so drin ist. Und die haben immer so zittrige Hände, das sieht man in dem Video immer. Mhm. Und ich sehe jetzt von oben, dass die beiden Ecken oben gut sind.
Sehr gut. Niemals darauf schon mal eine Xena, oder?
Ja.
Okay, sehr gut. Da ist das Golden. Wir sehen den goldenen Obi. Das sieht doch gut aus, oder? Oh mein Gott, ich bin auch nervös. Seamsplit? Irgendwo ein Seamsplit? Guck schnell. Guck oben, unten. Er wirkt glücklich.
Es ist alles gut.
Darf ich auch mal?
Aber vorsichtig.
So, ich habe tatsächlich hier das goldene Ding in der Hand.
Oh mein Gott.
Es ist nicht nur alles gut. Ich glaube, es ist absolut Mint, Nebras.
Mhm.
Auch die, kein Cornerbump. Es ist alles sehr gut. Also,
ja.
So, und hier ist der Aufkleber. Discovery, Japanese Edition, First Reissue, Limited Edition, 5,555 Copies, Double Gold Vinyl.
Jetzt ist die Frage, das habe ich nämlich vorab gar nicht rausgefunden, sind die nochmal irgendwo nummeriert? Nee, ne?
Nee, handnumbered sind die nicht.
Ah, vollstampt auch nicht, ne? Mm. Nee, wir wissen einfach nur, es gibt 5555 Kopien. Die ist schon bei 270 Euro bei Discogs.
Wahnsinn.
Jetzt schon.
Wahnsinn.
Und das wird sicherlich noch raufgehen.
Mm. Ich glaube aber nicht, dass es so raufgeht, wie die Erstpressung. Dennoch, also 5555 Stück ist natürlich absolut wenig für so ein Album, für so ein Reissue. Und ich habe mal gemeine gelesen zu haben, von der Schwarzen gibt es 20.000. Also das ist natürlich auch, die werden auch alle verkauft werden. So, Nebas, jetzt hast du tatsächlich die Goldene und die Schwarze hier liegen.
Ja.
Und du erwartest noch eine Goldene.
Ja, genau. Mhm. Jetzt ist halt meine Sorge, also ich bin mir ja noch nicht so sicher. Ich glaube, ich habe das ja schon mal in einer längeren Folge von uns gesagt. Ich habe ja zwei bestellt. Ich weiß jetzt nicht, ich will ja keinen Assi sein. Mhm. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob ich nicht vielleicht in diesem einen Fall eine Ausnahme in meinem Leben mache und zwei
für mich behalte. Und ein Assi sei? Ach so, ja.
Und vielleicht ein Assi bin. Weil ich tatsächlich überlege, nicht aus einem Flipper-Gedanken, ich würde beide behalten wollen, aber aus dem Gedanken eines passionierten Sammlers, eine vielleicht zu behalten, die ich nicht öffne.
Ja.
Und wenn jetzt zum Beispiel die australische irgendwie einen Dötsch hat, dann wäre das natürlich die, die ich eher öffne zum Auflegen und Spielen. Und die makellose würde ich natürlich verpackt lassen, ganz gerne. Und wenn ich jetzt die hier aufmache und dann die aus Australien kommt und einen Dötsch hat, dann würde ich mich natürlich ärgern. Und deswegen glaube ich, dass ich die jetzt noch zulassen werde.
Oh, das ist aber für uns alle Hörer sehr, sehr schade.
Ja. Ich weiß. Ich hatte ja auch gehofft, dass ich heute beide in den Händen halte, sodass wir auf jeden Fall eine aufgemacht hätten. Aber das ist jetzt nun mal so.
Na gut, aber du machst die Schwarze auf. Können wir das wenigstens darauf einigen? Können wir uns wenigstens darauf einigen?
Ja. Die Schwarze werde ich aufmachen.
Okay.
Die Schwarze werde ich aufmachen. Ich kann ja, ich werde, glaube ich, so eine Dreifaltigkeit haben bei diesem Album. Eine eingepackte Untouchable. Eine goldene offen für Special Moments und der Daily Driver die schwarze.
Ja gut.
Vielleicht mache ich das so.
Vielleicht machst du das so.
So für die schwarze Daily Driver, die steht einfach so im Regal und da besteht auch die Gefahr, dass mein Sohn die in die Hände bekommt. Und die goldene offene kriegt einen speziellen Platz und die hier, die gute goldene Sealed, die wird gegrailt irgendwo.
Ja gut, okay, wir müssen dir das einfach so jetzt hinnehmen, wie du das vorhast.
Ja, am Ende des Tages werden wir schon noch eine goldene im Podcast haben, eine offene.
Vielleicht auch meine, ihr wisst
nur
ja
nicht
alle.
Nicht in diesem Moment, nicht in diesem Moment.
Na gut, Hauptsache wir machen eine auf.
Aber es für alle, die genervt sind von der Thematik, es zieht sich noch länger.
Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich kriege ja auch noch eine goldene. Die werde ich auf jeden Fall aufmachen.
So, ich werde die jetzt mal irgendwo sicher ablegen.
Erstmal. Na, dann mach das mal. Okay, dann nutze ich mal die Möglichkeit, um so ein kleines bisschen noch mal einzutauchen in das Album. Weil das ist ja auch noch mal so ein bisschen das, was wir hier bei mal eben wollen. Wir möchten noch mal so ein bisschen mehr natürlich auch über die Musik reden. Und jetzt frage ich dich, Nebras, gibt es irgendeinen besonderen Track, über den du gerne reden würdest? Oder wollen wir alle mal durchgehen? Ich habe einiges über die Tracks rausgefunden, was ich vorher nicht wusste. Und was mir zumindest dem Ganzen noch mal so eine ganze Schippe extra Respekt für diese beiden Musiker gegeben hat.
Ja, vielleicht lerne ich da noch mal was. Ich bin zwar ein Riesenfan, aber ich kann jetzt nicht zu jedem Song rezipieren, was, wann, wie gesampelt wurde. Aber ich weiß, dass hier sehr, sehr viele gesampelte Sachen drin sind. Es gibt ja auch, ich habe früher mal diesem Channel gefolgt, Who Sampled? Und da kam immer wieder was von diesem Album, wo dann gezeigt wurde, was da eigentlich verwertet worden ist.
Okay, dann frage ich dich jetzt mal, was du vermutest. Bei welchem Track sind die meisten Samples drin?
Boah, das kann ich dir wirklich nicht sagen.
Es ist tatsächlich der Song Face to Face, der 13. Track. Da sind sagenhafte 15 Samples drin. Ich werde auch noch mal ein Video verlinken, wo man das ganz gut veranschaulicht bekommt, was da aus welchen Disco-Songs drin ist und an welcher Stelle das lanciert ist. Da ist ein Sample drin von Dan Vogelberg und Tim Weisberg. Ein Sample von Loggins und Messina. Ein Sample von The Alan Parsons Project. Ein Sample vom Electric Light Orchestra. Ein Sample von Edwin Bird Song. Und ein Sample von Barry Manilow. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle habe. Mehr sehe ich jetzt in meiner Auflistung hier nicht. Aber das sind alles Disco-Klassiker der Ende der 70er Jahre, absolute Hits, die damals auf den Disco-Dancefloors rauf und runter gelaufen sind. Und denen haben sich Daft Punk tatsächlich in einer virtuos kongenialen Weise angenommen, dass da teilweise wirklich nur kurze Melodienläufe oder mal ein Shout oder mal ein Scream oder mal ein kurzer Beat eingeflossen ist. Aber man sieht das auch in diesem Video gut, was ich verlinken werde, wie die das zusammengesetzt haben, dass also aus wirklich aus sehr bekannten Samples plötzlich aber eine neue Melodie geworden ist. Und das ist das Geniale an diesem Album, was immer wieder stattfindet, nicht nur in Face to Face, sondern auch in anderen Tracks. Ja, dieses, man könnte sagen, sich schamlos irgendwo bedienen, aber da es hier tatsächlich auch ja ein Konzept hat, nämlich auch der großen Disco-Zeit so ein bisschen huldigt, ist das ja eher eine Verneigung als ein Clown. Mhm. Ja, was kann man noch sagen? Der Song, wo ist er? Aerodynamic, den ich persönlich richtig, richtig gut finde. Das ist ja mehr so ein ruhiger, aber dann doch auch ein steigernder Song. Ja, es ist aber mehr so ein mellow. Es geht so, es ist so ein bisschen so ein Feel-Good-Song.
Nee, du verwechselst das gerade.
Nein.
Ich verwechsel das. Aerodynamic ist nicht Feel-Good. Aerodynamic ist der Song, der auf der Fresse ist mit der E-Gitarre.
Richtig, aber der Song, finde ich, ist für mich trotzdem Feel-Good.
Ja, okay. Haben wir den einfach falsch.
Genau.
Verschieden
interpretiert. Ja. Auf die E-Gitarre wollte ich nämlich hinaus. Ja. Also die E-Gitarre ist zwar von Daft Punk selbst eingespielt, also kein Sample. Das Gitarrenriff, Gitarrensolo ist aber kopiert. Und zwar von Van Halen. Mhm. Es gibt einen Van Halen-Song, wo du das 1:1 genauso hörst. Mhm. War mir völlig unbekannt und finde ich total geil.
Ja.
Also, dass sie sich wirklich bei Disco und Station Rock bedient haben in diesem Album. Album.
Ja,
Harder, Better, Faster, Stronger, Riesenhit und vielleicht auch der Song, der das Album auch nachträglich nochmal viel bekannter gemacht hat. Mhm. Weißt du warum?
Wegen Kanye West,
genau. Mhm. Kanye West hat auf seinem, wie heißt das Album nochmal, das Rote.
Fällt's gerade auch nicht ein.
Genau, aber er hat mit seinem Song Stronger, Harder, Better, Faster, Stronger ja nochmal einen richtigen Popularitätsschub gegeben.
Ja, ja.
Es wird auch nachgesagt, dass er Daft Punk damit in den USA erst wirklich bekannt gemacht hat. So richtig. Mhm. Ne?
Ja, das kann sein.
Und es war auch wohl so, dass das also für Kanye West auch eine Veränderung seiner weiteren Musik gebracht hat. Er hat danach viel mehr mit elektronischer Musik experimentiert und ist so ein bisschen aus dieser College-Rap-Phase damit rausgewachsen.
Mhm.
Wusstest du eigentlich, dass Daft Punk viel, viel später ein Kanye West-Album produziert haben?
Nee.
Nämlich Jesus oder Jesus oder wie das heißt. War mir nicht bewusst.
Ah, ja.
Kleine Anekdote.
Du haust hier die Fakten jetzt raus.
Ich hau jetzt hier so richtig die Fakten raus.
Aber jetzt vielleicht mal wieder zurück von den Fakten zum Emotionalen. Hast du denn irgendwie einen Lieblingssong?
Ja, also in der Tat, Aerodynamic gehört mit zu meinen Lieblingssongs von dem Album, weil ich es einfach sehr, sehr mag. Ja, und ansonsten vielleicht, ich weiß, das ist auch bei dir sehr, sehr hoch im Kurs, Viridis Quo. Der, man kann schon sagen, fast eine Barockhymne, ein klassisch anmutendes, fantastisches Instrumentalstück.
Ja. Was ist das eigentlich, eine Orgel oder ist das eine Orgel, die man da hört oder ist das ein Blasinstrument? Ich bin mir immer nicht so sicher. Ich glaube eine Orgel.
Ich glaube auch eine Orgel, ja. Es gibt übrigens noch so eine kleine Anekdote, Viridis Quo, ne? Der Song. Es gibt Leute, die behaupten, das wäre mit ein kleines Wortspiel. Und es würde Viridis Quo, könnte man auch aussprechen, Very Disco. Ne? Also so nach dem Motto, das ist unser das Thema für unser Album. Mhm. Wollte ich nur mal so sagen, hatte ich noch nicht gehört, fand ich cool. Mhm.
Ja, also das ist auf jeden Fall auch in meinen Top 2. Tatsächlich sind meine beiden Lieblingssongs Voyager und Viridis Quo, die direkt hintereinander kommen. Mhm. Das ist sowieso eine Phase auf dem Album, wo ich von Song zu Song es einfach nur geil finde. Mhm. Das fängt bei dem Song Something About Us an, wo es auch alles so ein bisschen ruhiger wird. Voyager ist ja wirklich so, als würdest du irgendwie durchs All fliegen. Mhm. So fühlt sich dieser Song ja einfach wirklich an.
Ja.
Passend zum Namen. Und Viridis Quo ist wirklich so, als wärst du irgendwo in der Messehalle von irgendwelchen Außerirdischen gelandet. Mhm. Dazu trägt natürlich alles auch dieses Artwork bei, dass man immer diese Space-Assoziationen hat, aber das ist das, was bei mir sich also als Film abspielt, weil sich das bei mir als Kind auch abgespielt hat, als ich dieses Album gehört habe und immer diese Musikvideos im Kopf hatte. Und das ist auch das, was ich so an der Musik von früher oder das Musikerlebnis von früher so sehr schätze, dass du auch diese Verknüpfung zu den Videos noch mehr hast als heute, weil du heute, finde ich, immer ein bisschen schwieriger dahin kommst, dir auch die Musikvideos explizit anzuschauen. Musst du ja in der Regel dann dir bei YouTube anschauen. Mhm. Und früher gehörte das ja dazu, dass du die Musikvideos gesehen hast, weil die Hälfte meines Musikkonsums oder sogar noch ein größerer Teil fand im Fernsehen statt.
Absolut, absolut.
Und deswegen diese Assoziationen, aber also ich finde alles, ich mag jeden Song, es gibt keinen Song, den ich hier skippen würde. Ich würde, das ist ein Album, was ich immer komplett durchhöre, ohne irgendwelche Unterbrechungen, aber bei Voyager und Viridis Quo ist so der Peak für mich erreicht. Mhm. Genau.
Ja, man findet immer wieder, also ich habe einfach nur noch so ein paar Namen zu nennen, Supertramp, Prince, der Soundtrack von Captain Future, Van Halen habe ich schon genannt. Wir finden auch klassische Chiptunes, so aus der C64-Phase. Der Short Circuit endet mit so einem verzerrten C64-Chiptune. Also alles das findet man irgendwie in Samples in diesen Songs wieder, was mich so beeindruckt jetzt einfach nochmal, wenn man genauer drüber nachdenkt.
Man könnte es richtig studieren. Man könnte hingehen, wirklich jeden einzelnen Sample zurückverfolgen und dieses Album wirklich stundenlang sezieren und hat immer noch nicht alles gefunden.
Ja. Ja, ihr merkt, es gibt jede Menge Verknüpfungen und jede Menge Dinge, die man hier noch erzählen könnte. Es ist so, das muss ich tatsächlich sonst aber auch nochmal raussuchen, es sind auch einige Größen der damals 2001er House-Szene mit vertreten gewesen bei dem Album, die auch Daft Punk geholfen haben, ihren Sound zu entwickeln und die selbst Vorbilder von ihnen waren. Da sind zwei Menschen genannt, die werde ich euch gleich nochmal nachliefern, da kennst du vielleicht auch jemanden von, aber wollen wir jetzt tatsächlich
die Schwarz auspacken?
Die auspacken, weil wir schielen hier die ganze Zeit schon drauf.
Ich mache das. Ich werde jetzt hier einmal kurz reinpieksen. Hier ist nämlich noch eine Karte dabei vom Deft Club. Das ist nämlich was sehr Nostalgisches, denn damals gab es eine Webseite von Daft Punk, wo man mit der Daft Club-Karte sich anmelden konnte und dann noch so zusätzlichen Content geboten
irgendwie bekam. Irgendwie Videos und B2B-Seiten und sowas.
Ja, genau. Und ich glaube, diese Karte funktionierte dann eine Weile nicht mehr und tut es aber jetzt wieder. So, ich habe sie entsealed.
Ist die glossy? Ja, ne?
Die ist ein bisschen glossy, ne? Ja. Ich mach mal den Obi ein bisschen ab. Das ist natürlich
so ein Seiten-Obi.
Seiten-Obi, nicht perfekt. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das Cover sehe ohne Obi, weil ich kenne es nur von Fotos.
Stimmt.
Und deswegen kenne ich es nur mit Obi. Deswegen, der Dude oben links war nie zu sehen. Cool ist auch der Unterschied, dass auf der schwarzen steht Daft Punk Discovery auf Englisch drauf oder auf lateinischen Buchstaben und auf der japanischen steht es auf der goldenen steht es auf Japanisch.
Ah, drauf. Das wusste ich auch noch nicht.
Das habe ich gerade gesehen. Mhm. Genau, innen drin ist es gleich. So sieht auch das Innere vom Gatefold aus. Das sieht aus wie so eine verzerrte Aufnahme von den Helmen, den Lampen.
Stimmt, das
von
sind
den
die Helme, ja. Guck mal, ist das da so reingeklebt, diese Bilder, in das Gatefold? Das sieht irgendwie so besonders aus.
Ja, das ist
geklebt. Irgendwas ist da anders, ne? Schon eine hohe Qualität, voll gut.
Genau. Kartonage ist auch sehr dick, muss man sagen. So, ich greife jetzt mal rein.
Wow. Oh, riecht ja nach gefütterten Inner Sleeves hier.
Hier sind so richtig abgerundete Kunststoff-Sleeves, wie man sie von japanischen Platten kennt, drin. Leider hier so ein bisschen abgeknickt, aber it is like it is. Damit muss ich aber auch hier vorsichtig umgehen.
Hier
auch bei
sieht
der
man,
Schwarzen. Auch ja, die Schwarze ist wichtig.
Ein wichtiger Gegenstand.
Hier ist, das ist Inlay, kennt man auch von der Standardpressung. Auch mit dem Hinweis, how to access the Deft Club. Noch schön mit so einem Rechnercomputer dargestellt. Das Artwork ist gleich. Und hier ist nochmal ein Inlay auf komplett japanisch.
Wahrscheinlich das Originale.
Weil es ja auch die japanische Pressung ist. Mit der Deft Club Karte. Mit dem Expiration Datum 55/55.
Mal gucken, und ob die Website so lange online lassen.
Die Karte werde ich dran lassen.
Ja, die würde ich auch dran lassen.
Die mache ich jetzt nicht ab. Aber ich erinnere mich noch an meine Deft Club Karte, die damals bei meiner CD dabei war.
Und die hast du auch ausprobiert?
Die habe ich damals auch ausprobiert und redeemed, oder wie man das sagen soll. Ich gebe dir das mal. Das sieht aus wie eine Deft Club Karte, sieht aus wie eine Kreditkarte, hat auch wie eine Kreditkarte so eine Nummer.
Ja, das ist schon richtig, richtig cool. Dass sie das auch so jetzt hier rebuildet haben, ne? Mit der Originalkarte und ja, das ist schon.
Also nice. Man hätte jetzt auch einfach sagen können, Leute, Deft Club, das war 2001, das gibt es nicht mehr. Wir machen jetzt einen Repress, aber das ist nicht mehr dabei. Aber sie haben es wirklich genau so wiederhergestellt, wie es damals war.
Das macht ein gutes Reissue ja auch aus, ne? Dass man die gleichen Inlays hat, die gleichen Sachen, die damals irgendwie dazugehört haben.
Ja.
Das scheint hier wirklich gut gelungen zu sein. Ja. Ja, das ist würdig. Kann man nicht anders sagen. Mal schauen, ob in der zweiten, bei der zweiten Platte noch was dabei ist. Aber niemals fummelt das gerade hier erstmal wieder rein.
Ja, man hat ja Angst, ne? Ich bin ja wirklich sonst nicht so, ne? Aber das ist wirklich für mich jetzt hier sehr delikat.
Ja, das war einfach eine erlösende Veröffentlichung für viele, viele Leute, ne? Ich meine, das kommt selten vor, dass eine Schallplatte da für weit über 1000 Euro gehandelt wird, eine vergriffene. Da hat sich natürlich auch wirklich ein Kult entwickelt, gerade weil das auch nur in Japan rausgekommen ist damals. Und machen wir uns nichts vor, durch den Siegeszug von Manga und Anime im Westen, der seit 2001, also in den letzten 25 Jahren fast, bestimmt auch nochmal noch ein viel größeres Ding geworden ist als 2001.
Sticker.
Stimmt, da hatte ich auch von gelesen. Die haben sie auch recreated. Geil. Wollte sagen, ist die Platte bestimmt einfach noch mal über die Jahre auch einfach wertvoller geworden. Ne? Ein Sticker-Sheet hält der Nibas in der Hand. Damals auch im Original mit dabei gewesen.
Bei der CD nicht.
Ah ja, aber bei der Platte wahrscheinlich, weil von Stickern
also ich was gelesen. Schreibt mir, wenn ich mich irre, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass Sticker dabei waren bei der Platte, bei der CD.
Also die Sticker sind cool. Das ist einmal hier Def Punk, die beiden mit der ersten Version ihrer Helme.
Ja.
Einmal das Original, also weltweit Cover mit dem Schriftzug von Def Punk. Zwei kleine Def Punk Sticker und zweimal der japanische Schriftzug. Und ein großer Sticker, ja, mit den, wie heißen sie noch? So heißt ja der eine Song auch. Crescent Dolls. Ne? So werden sie ja genannt, diese blauen Figuren, die letzten Endes ja auch die Hauptdarsteller sind in den Musikvideos und im Interstellar-Film. Sehr, sehr cool.
Ich versuche es knickfrei wieder rein.
Ja, ja, wir würdigen das einfach nur. Ich habe inzwischen rausgefunden, niemals, weiß ich nicht, ich kannte ihn nicht, aber Daft Punk haben damals gesagt, als sie angefangen haben, Discovery zu produzieren und die Songs aufzunehmen, dass sie unbedingt mit dem Hausproduzenten Romanthony zusammenarbeiten wollen. Der war wohl seinerzeit eine Größe in der Hausszene und dieser Mensch scheint den beiden maßgeblich unter die Arme gegriffen zu haben bei der Entwicklung des typischen Daft Punk Sounds. Damit sind natürlich vor allem auch diese Roboter-Vocoder-Stimmen gemeint und ja, aber auch einige andere Elemente, die wir in späteren Alben immer wieder gefunden haben. Romanthony ist der Typ, der auch auf One More Time übrigens singt. Der hat den Gesang beigesteuert. Mhm. Und im letzten Song, Too Long, da singt er auch.
Ah ja.
Ja, das wollte ich noch dazu steuern.
Ja, wir hatten ja vorab schon gesprochen, ob es vielleicht irgendwas gibt, wo man ob es da was gibt, wo die Lyrics auch noch mal hängen bleiben.
Möchtest jetzt ein Lyric-Spot haben?
Ja, vielleicht.
Lyric-Spot.
Unsere neue Kategorie, um ein bisschen deeper in die Musik zu tauchen. Welchen Song magst du? Welche Lyrics?
Viele Songs sind ja sehr instrumental.
Mhm.
Und viele haben ja nicht viel Text. Aber immer bleibe ich hängen, wenn der Song kommt, Something About Us.
Oh ja.
Das ist, finde ich, ein höchstgradig romantischer Song.
Mhm.
Und da geht's ja irgendwie darum, it might not be the right time, I might not be the right one. Aber da geht's halt darum, dass gerade jetzt dieser Moment ist doch vielleicht perfekt.
Ja.
Und es ist doch egal, ob was jetzt mit der Zukunft in der Vergangenheit ist. Aber jetzt gerade ist doch alles mega geil. Und deswegen sollten wir jetzt I got some secret I have to share with you, sagt er dann irgendwann. Moment, ich kann noch mal gucken. But there's something about us I've got to do, some kind of secret I will share with you. Und das ist, finde ich, ist die schönste Textstelle von diesem Album. Ja.
Sehr, sehr schlüpfrig und sehr, 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 sehr präsent irgendwie, ne?
Ja, im Moment. Es ist zwar schlüpfrig, aber es gibt halt natürlich diese Songs, wo man denkt so, wenn man genau hinhört, denkt man sich so, okay, er hat gerade eigentlich nur durch die Blume gesagt, lass uns Sex haben.
Mhm.
Aber irgendwie fand ich, das ist eine der charmantesten Textstellen, wo es zwar um dieses Thema wahrscheinlich natürlich auch geht, aber wo es einfach, also man kann damit relaten,
ne? Absolut,
also mit
absolut.
Diesem Gefühl, vielleicht jetzt mit jemandem akut kurz verknüpft zu sein, die beiden Lebenslinien streifen sich vielleicht auch nur für eine halbe Stunde, was weiß ich, aber es ist dieser eine Moment, der zählt und das kommt in diesem Song so gut rüber. Kommt
toll rüber, ja.
Und das hat aber im Hintergrund auch noch diesen wunderbaren Mellow Beat, diese Mellow, ja, diese Melodie, diese im Hintergrund so dahin tröpfelt und dann ein bisschen dieser säuselnde Gesang.
Ja. Da gefällt mir auch dieses Keyboard-Solo in dem Song so.
Ich kann es nicht besser beschreiben, aber ich finde, das ist ein ganz toller Song.
Absolut.
Und gerade beim Thema Lyrics, das, was mich bei dem Album am meisten abholt.
Stimmt. Ich habe auch oft, wenn ich das höre, kriegt man so ein bisschen Gänsehaut und man kann da einfach gut mit connecten. Ja, das stimmt. Sonst ist das Album natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, textstark, aber da bleibt jetzt nicht so viel, was dich so richtig bewegt. Also für ein Hausalbum ist es schon so, da sind doch einige Hymnen zum Mitsingen dabei und irgendwie passt das alles. Aber bei
One More Time singen alle mit.
Ja,
im Club, ne? Das ist klar. Und das Geile bei One More Time ist ja, dass die Leute nicht nur den Text mitsingen, sondern auch immer diese Seufzer. Dieses
Come on.
Also du stehst da im Club und seufzt und stöhnst die ganze Zeit mit irgendwie.
Ja.
Das finde ich auch immer sehr, sehr genial.
Das
musst du auch erstmal schaffen, weil das ist in diesem Song, wenn man drauf achtet, denkt man irgendwann so, boah, Alter, das ist jetzt auch ein bisschen krass, dieses viele Stöhnen und Seufzen.
Ja.
Aber irgendwie schafft es das trotzdem, einen in den Bann zu ziehen und einen nicht zu nerven.
Ja.
Nee,
das ist schon alles super, aber wie gesagt, diese Textstelle herauszuheben, finde ich genau richtig. Ein toller Song, den ich jetzt schon wieder hören könnte und der dieses Gefühl schon alleine beim drüber reden erzeugt, so, ne?
Ja,
genau. Ja, wir haben wirklich ein großartiges Album hier in der Hand, über das man sicherlich noch eine ganze Menge mehr sagen könnte. Hast du eigentlich mal Interstellar geguckt? Das wollte ich dich noch fragen.
Ja, aber es ist schon lange her und ich muss es nochmal tun.
Ja, der ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen neu released worden. Ich glaube, der lief sogar in einigen Kinos jetzt mal wieder und es gibt wieder irgendwie eine neue DVD-Version oder irgendwie sowas in dem Zusammenhang. Ich habe ihn noch nie geguckt und auch das
dann
ist...
Dann let's do it.
Ja, gerne. Auch das ist irgendwie geil. Also es ist ja, alle vier Musikvideos, die es zu dem Album gibt, tauchen in dem Film auf. Sie werden ja sozusagen verwurstet. Und die anderen Szenen, die dazugekommen sind, die macht die Geschichte dann komplett. Und es geht ja irgendwie darum, dass diese Band, die Question Dolls, dass die irgendwie entführt werden oder so, ne?
Ja, deswegen ist auch, glaube ich, auf der einen Seite die Menschenversion der Band zu sehen.
Okay.
Und auf der anderen Seite die Alien-Version.
Ah, spannend.
Das sind ja die gleichen Figuren.
Mm, ne? Das war mir nur auch nicht so bewusst. Nur als
außerirdischen Versionen.
Ja.
Ich bin mir aber nicht mehr so sicher, ob die Story war, dass die irgendwie geklont oder kopiert werden sollen. Oder ob die sind, glaube ich, die beste Band auf der Welt. Und dann werden sie entführt, damit sie auch im Weltall woanders auch auftreten.
Ah ja,
okay. Irgendwie so. Mhm. Und dann versuchen sie wieder zu entkommen, glaube ich. Aber das ist schon zu lange her, dass ich das so richtig gut wiedergeben kann. Das wird nochmal nachgeliefert.
Ja.
In der Zwischenzeit gucken wir den Film nochmal.
Kurz die Summary: Auf einem Fernplaneten tritt eine vierköpfige Band in einem Konzert auf. Die komplette Bevölkerung verfolgt den Auftritt live oder im Fernsehen und versinkt im Tanzfieber. In dem Trubel nähert sich unbemerkt ein Raumschiff und nimmt über dem Konzertsaal Position ein. Und jeder Song, das geht bei Aerodynamic dann los, dann Digital Love.
Aerodynamic ist der Überfall.
Ah ja.
In dem Video sieht man den Überfall. Bei One More Time ist quasi der Song, wo man die Band sieht, wie sie gerade auftritt.
Ah ja, okay. Und das ist dann tatsächlich eine Geschichte. Die Songs erzählen dann die Geschichte und die werden dann noch aufgepimpt mit Extraszenen in Interstellar. Ne? Mhm. Und es wird überhaupt nicht gesprochen in dem Anime. Ne? Mhm. Also nur die Musik leitet die Geschichte voran. Mm, mm. Was für ein cooles Konzept, ne?
Ja.
Was für ein cooles Konzept. Und dann tatsächlich für den japanischen Markt dieses Cover rauszubringen. Und haben die sich wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass das mal so ein Kult wird.
Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier mal liegt. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich fast 24 Jahre, nachdem ich mir die CD geholt habe, hier sitzen würde und darüber podcasten
Wahnsinn.
Würde. Und mich so freuen würde, eine Schallplattenversion davon in den Händen zu halten. Mhm. Von daher ist immer schon sehr interessant. Und mal gucken, was wir in unserem Leben noch an Discovery-Versionen erleben werden.
Mhm.
Kann ja noch mal sein, dass noch mal was anderes kommt.
Ja, ich hatte jetzt, du hast ja gerade erzählt, also ich habe tatsächlich auch, ich bin gerade wieder drüber gestolpert hier bei meinen Notizen. Im Original ist es war ja auch die CD-Zeit 2001, ne, ist das Album wirklich nur auf CD erschienen. Außer die Japan-Version mit dem Anime-Cover ist auf CD und Vinyl erschienen. Weil, und zwar von Anfang an schon. Das hat natürlich diese erste Pressung noch wichtiger gemacht. Und
aber ich glaube, ich habe eine Vinylpressung, die Europa-Version, die ist auch von 2001. Die kam also noch in diesem Jahr.
Dann kam die später. Wahrscheinlich später noch.
Später, ja. Aber ich meine, die ist auch von 2001.
Okay,
ja.
Ja, okay.
Wir liefern euch noch das Beschreiben der Gold-Version. Nach.
Vielleicht, Nibras, machen wir das mal in einer normalen Sendung zusammen.
Ja.
Wenn ich meine goldene auch habe und du dich also drück die Daumen, dass es eine goldene ist, und du dich entschieden hast, welche deiner Version du öffnen möchtest.
Ja.
Und dann machen wir mal ein ganz normales Unboxing und
Weil für mal eben sind wir jetzt schon bei fast einer Stunde.
Ja, ich würde auch sagen, wir sind mal eben fertig. Ich habe versucht, einiges rauszuhauen, was ich so gelesen habe. Das war jetzt alles ein bisschen durcheinander. Aber wer jetzt so ein bisschen Lust bekommen hat, da auch noch mal einzutauchen in dieses wichtige Album, der hat hoffentlich das jetzt einen kleinen Effekt gehabt. Mich hat das einfach nur begeistert und Hut ab vor diesen beiden Künstlern. Und was für ein wichtiges Album für Daft Punk als Band, für die Hausmusik, für die elektronische Musik, für die Popkultur. Ganz wichtiges Album.
Ja, das ist das Schöne an diesem Format, dass man hier so eintauchen kann.
Genau.
In ein so tolles Album, was dann auch das Eintauchen braucht, um das auch so, verstehen zu können.
Auch verstehen zu können, genau. Also ich hoffe, ihr versteht alle, warum Nibras sich vier oder drei oder vier Versionen davon gekauft hat.
Ja, bitte hasst mich nicht dafür, dass ich wahrscheinlich plane, zwei goldene zu behalten.
Er ist nicht Gravy Train. Wenn er sie verkauft, wenn er sie verkauft, dann zum absolut fairen Preis.
Es geht nicht um das Verkaufen, es geht wirklich einfach nur um das, Das ist einfach, wenn einer was passieren würde, wäre ich mein Leben lang unglücklich. Mhm. Und dann deswegen ein Backup.
Ja. Ihr werdet erfahren,
in welchem Haushalt mit Kind.
Sehr gut. Ihr werdet erfahren, in welchem Zustand seine beiden goldenen Versionen dann sind und meine zugegebener Zeit. Mhm. Alright, Freunde. Das war's mal eben mit uns und Deftpunk und Guy Manuel Omen Christo und Thomas Bangalter und Nibras und mir.
Das Sven.
Und den Question Dolls. Wir hören uns und sehen uns.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.